Jeder kann lernen, resilienter zu werden. Die schlechte Nachricht ist, das ist nicht mit einem Kurs getan. Das muss in euren täglichen Routinen eingehen, wie morgens im Bad sich zu schminken und zu waschen. Wir müssen es täglich üben.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. In der Physik beschreibt die Resilienz die Fähigkeit eines Stoffes, nach äußeren Einflüssen wieder in seinen Urzustand zurückzukehren. Beim Menschen ist das anders. Da geht es darum, aus Beanspruchung zu lernen und gestärkt aus einer schwierigen Situation herauszugehen. Heidi Stopper coacht Führungskräfte und hat lange selbst in Leadership-Positionen gearbeitet. Sie weiß, die heutige Arbeitswelt verlangt dem Menschen viel ab. Wachstumsdruck, Konkurrenzbelastung und globale und lokale Krisen. In dieser Live-Aufnahme erzählt die Coachin, wie sie selbst widerstandsfähiger geworden ist und welche Ratschläge sie hat, um die eigene Resilienz ganz pragmatisch zu stärken.
Resilienz gilt heute als die Superpower für die Unternehmen, für Führungskräfte und eigentlich für alle Beschäftigten. Aber was macht Resilienz eigentlich aus und wie kann man denn resilient werden? Mein Name ist Stefanie Hornung, ich bin freie Journalistin und darüber spreche ich jetzt gleich mit einer Frau, die auf eine langjährige Führungslaufbahn zurückblicken kann. Unter anderem war sie Personalvorständin bei Pro7 Sat.1 und heute ist sie eine der gefragtesten C-Level-Coaches. Sie ist außerdem Honorarprofessorin und Kuratoriumsvorsitzende der Makromedia-Universität und engagiert sich als Beirätin in ganz vielen unterschiedlichen Gremien. Ein Applaus bitte für Heidi Stopper. Heidi, das Problem bei Resilienz fängt ja schon mit der Definition an. Also es gibt keine einheitliche Definition und viele denken, das ist so irgendwas mit Widerstandsfähigkeit. Was würdest du sagen, was ist eigentlich Resilienz?
Also es gibt physikalisch schon eine Definition davon. In der Praxis wabern aber unheimlich viele tolle Sprüche um das Thema Resilienz. Ihr habt vielleicht alle schon gehört, was uns nicht tötet, härtet nur. Habe ich am Anfang meiner Karriere sehr, sehr häufig gehört. Heute hört man vielleicht eher jetzt, denk halt mal positiv. Oder man hört, das musst du jetzt aber auch mal aushalten können. Bleib einfach positiv dabei. Ja, und das enthält, ich würde mal sagen, schon zwei ganz, ganz wesentlichen Komponenten von Resilience. Nämlich, Resilience kommt in zwei Teilen daher. Das braucht Härte. Weil ohne, dass wir schwierige Situationen erleben, und lernen, mit denen umzugehen, können wir keine Resilience entwickeln. Resilience braucht auf der anderen Seite aber auch Abstand, braucht die Fähigkeit, unsere Gefühle auf eine gute Art und Weise zu regulieren. Und wir brauchen beides. Nur positiv zu denken, schwierigen Situationen aus dem Weg zu gehen, mal was auszusitzen, das hilft nicht auf der Resilience-Front.
Es gab ja vorher aber auch schon viele andere Konzepte, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. So wie ich das verstanden habe, kommt man dann wieder raus im gleichen Zustand, wie man vorher war. Da kommt so irgendeine Krise oder was Hartes auf einen zu und dann bewegt man sich da fluffig und ist hinterher wieder in einem Urzustand zurückversetzt. Oder verändert sich dann vielleicht doch was durch diesen Einfluss von außen?
Also ich würde mal sagen, bei uns Menschen ist es nicht wie in der Physik. Der ideale Punkt am Ende ist nicht auf den Ausgangspunkt zurückzukehren, sondern daraus zu lernen und stärker hervorzugehen. Ja, das ist, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt die physikalische Definition zu uns Menschen übertrage, dann ist Resilience bedeutet, schwierige Situationen so bewältigen zu können, dass wir hinterher gestärkt davon hervorgehen und ohne Schaden genommen zu haben.
Also auch eine Entwicklung durchgemacht zu haben. Du coachst vor allem Top-Managerinnen, ich habe es gesagt. Kann man generell davon ausgehen, dass die resilienter gegenüber Krisen sind? Sonst wären sie vielleicht ja nicht in diese Top-Positionen gekommen.
Ja, also ganz allgemein kann ich das nicht so sagen. Ich habe Vorstände, die noch ein bisschen älter sind als ich, die an ihrer Resilienz ganz gewaltig arbeiten müssen, weil die Anforderungen der letzten Jahre sehr, sehr sportlich geworden sind und viele heute an ihre Grenzen bringen. Also Führungskräfte sind heute ohnehin sehr, sehr häufig in der Grenzbelastung. Insofern das Thema Resilienz und besser zu werden in Resilienz haben alle, auch Top-Führungskräfte. Allerdings muss man schon sagen, viele Top-Führungskräfte sind resilienter, wie wir es sind am Anfang der Karriere, weil die einfach auch viel mehr Einschläge schon hatten und daraus lernen konnten im besten Fall. Bei mir ist es ganz definitiv so, als junge Frau bin ich irgendwie so naiv da losgesprungen und habe sehr viele blaue Augen kassiert, viele graue Haare bekommen, aber ich habe auch aus vielen Konflikten, aus vielen Momenten, die mich selber so wahnsinnig umgetrieben haben, sehr viel über mich selber gelernt und verstanden, dass ich in erster Linie an mir selber arbeiten muss und nicht an meinem Umfeld, um viel widerstandsfähiger zu werden. Und das braucht man ganz definitiv in der heutigen Arbeitswelt, völlig egal, in welchen Positionen ihr sitzt.
Euch geht's ja sicher auch so. Man wäre gerne ein bisschen resilienter. Kann man denn resilienter werden und wie geht das?
Die Forschung sagt, es gibt Menschen, die kommen schon mit einer etwas höheren Resilienz auf die Welt. Das sind die sehr Glücklichen unter uns. Das heißt aber nicht, dass die nicht auch daran arbeiten können. So, die gute Nachricht ist, jeder kann lernen, resilienter zu werden. Die schlechte Nachricht ist, das ist nicht mit einem Kurs getan oder mit einmal arbeite ich jetzt an mir, um resilienter zu sein, sondern die schlechte Nachricht ist, das muss in euren täglichen Routinen eingehen, wie morgens im Bad sich zu schminken und zu waschen. Also das ist wie Körperhygiene, das müssen wir regelmäßig machen, sonst müffelt's und sonst schwächelt's. So ist es in der Tat mit Resilience. Wir müssen es täglich üben. Wir müssen uns deswegen auch täglich Situationen aussetzen, die nicht nur Walk in the Park für uns sind, die nicht nur immer so super angenehm für uns sind, weil ohne, dass wir uns diesen Situationen aussetzen, können wir nicht üben.
Kannst du da mal ein Beispiel geben? Gib uns doch mal ein paar Tipps.
Jede von euch kann unheimlich viel dafür tun. Das Erste und vielleicht auch das Einfachste ist, dass wir sicherstellen, dass wir nicht ausschließlich den ganzen Tag im Hamsterrad rennen, sondern dass wir so winzig kleine Abstandsrituale über den Tag verteilen. Als ich noch Vorständin war bei ProSieben, hatte ich meine Assistentin gebeten, morgens die erste Stunde in meinem Kalender zu blocken. Da habe ich die erste halbe Stunde drüber nachgedacht, was ist heute wirklich wichtig? Ja, weil sobald wir losrennen, erachten wir ja alles wichtig. Alles, was reinkommt, ist plötzlich dringend und wichtig, was ja ein totaler Quatsch ist. Wenn wir es mit Abstand betrachten, können wir nämlich sehen, dass die Hälfte von den Aktivitäten nicht dringend ist und noch viel mehr gar nicht wichtig. Das zweite halbe Stunde habe ich socialized mit meinem Team. Da war meine Türe offen, da kam immer irgendjemand mit einer Kaffeetasse oder mit einem Tee. Und wir haben da geplauscht und ich hatte einen sehr schönen Tagesstart mit meinem Team. Ein paar sitzen hier übrigens da, das freut mich wahnsinnig, da geht mir immer das Herz auf. Dann habe ich in der Mittagspause Never Lunch Alone, ich bin immer mit jemand essen gegangen und habe den sprechen lassen. Das heißt, ich bin weg von meinen Fragestellungen und habe immer denjenigen kommen lassen, habe wahnsinnig viel gelernt, was passiert in der Firma, habe genetzwerkt, habe meine Machtkonstruktion bedient in dieser Mittagspause, aber ich habe nichts gemacht, was mein Tagesgeschäft ganz unmittelbar betrifft. Mittags um 4 hatte ich meinen damaligen Lieblingsslot, bin ich spazieren gegangen. Das war noch vor der Pandemie. Das war zu Zeiten, wo wir noch physisch im Büro saßen. Und am Anfang wurde das wahnsinnig belächelt, dass die neue Vorständin jetzt mittags um 4 immer spazieren gehen will. Und wer mit mir da sprechen wollte, musste halt Gummistiefel anziehen oder Sonnencreme auflegen, um mit mir mitzugehen. Es war aber sehr schnell dann der meistgebuchte Slot, wo Andrea im Wochenvoraus meine Assistentin den Termin schon vergeben hat. Und der war, by the way, auch noch einer der besten, um schwierige Gespräche zu führen. Weil wenn man nebeneinander herläuft, dann bewegt sich das Gehirn ganz anders und wir tun uns viel, viel leichter, mit schwierigen Situationen umzugehen. Dann hatte ich am Abend nochmal ein Abstandsritual. Bevor ich gegangen bin, habe ich drüber nachgedacht, was ist mir gelungen, was hat mir heute Spaß gemacht. Weil wir sind alle so gut darin, alle die Probleme noch mit uns mitzunehmen, aber nicht unsere Erfolge und nicht die schönen Momente. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch über die Erfolge und über die guten Momente gewahr werden. Und habe dann überlegt, okay, Heidi, von den Themen, die am Morgen mir so wichtig erschienen, habe ich die alle abgedeckt oder muss ich vom Morgen noch etwas mitnehmen? Hab's aufgeschrieben. So, das ist Abstandsritual, das können wir alle machen. Das Nächste, was habe ich gelernt? Dass die Konflikte, die ich hatte, und ich bin leider auch noch sehr konfliktfreudig, ich hatte mannigfaltig Konflikte. Ja, ich bin ausgesprochen kämpferisch und habe am Anfang mir meine Zähne ganz schön ausgebissen im Kampf und habe dann irgendwann gelernt, dass die Konflikte, die ich hatte, ich würde mal sagen 99% waren überhaupt keine, die mit mir als Person zu tun hatten, sondern die Konflikte waren eigentlich alles Rollenkonflikte. Und an dem Tag, als mein Chef irgendwann mal so gesagt hat, Heidi, nimm die Themen nicht persönlich, versetz dich jetzt mal in die Haltung des anderen. Warum hat der aus dem Controlling, warum piesackt der dich so bei deinem Budget? Der tut das nicht, weil er dir nicht vertraut oder weil er dich unfähig findet, sondern der macht das, weil es seine Rolle ist. Und Unternehmen sind um den Konflikt gebaut. Das ist anders wie bei unseren privaten Beziehungen, die nicht um den Konflikt gebaut sind, aber denen der Konflikt nicht schädlich ist. Aber ein Unternehmen muss Konflikte haben, weil wir unterschiedliche Interessen haben. Einer, der ein Produkt gestaltet, hat ein anderes Interesse wie derjenige, der das Produkt am Markt platzieren soll. Das Marketing hat ein anderes Interesse wie das Controlling. Ich als Personalchefin hat ein anderes Interesse wie mein Finanzchef. Und diese Konflikte zu verstehen als was Wichtiges und diese Konflikte nicht zu meiden, sondern konstruktiv zu führen und sogar zu lieben, selbst wenn sie manchmal brutal anstrengend sind und auch nerven. Aber auch das Gefühl zu lieben, mal zu verlieren. Ja, jetzt bin ich schon so sozialisiert am Anfang. Gewinnen ist gut. Argumentativ überzeugen ist brutal gut. Ich bin auch ziemlich gut im argumentativ überzeugen. Das lernt man. Aber das ist alles Quatsch, weil es ist ganz wichtig, dass jeder von uns auch mal zwischendrin sagen kann, okay, ich habe meine Meinung und die anderen folgen meiner Meinung nicht, aber ich habe sie eingebracht. Und dann akzeptiere ich, dass ich meine Meinung mal hinten anstelle und wir gemeinsam voranschreiten. Das habe ich lernen müssen. Das war nicht so, dass mir das gegeben war und leicht gefallen ist es mir auch nicht. Also Resilience heißt, wir müssen uns intensiv mit uns selber auseinandersetzen. Ich habe lernen müssen, dass es zwar cool ist, kurzfristig zu gewinnen, aber dass es ehrlich gesagt Quatsch ist und sogar schädlich manchmal für mein Unternehmen. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, meine Gefühle viel mehr in den Vordergrund zu stellen. Ich habe noch angefangen, weit vor euch, die meisten von euch hier sind jünger, vor 30 Jahren, da hat man mir gesagt, Gefühle haben in der Arbeitswelt nichts verloren. Hier geht's um Ratio. Jetzt sei doch mal nicht so emotional. Ich hatte genau das gleiche Problem. Ich konnte erhebliche Gefühle überhaupt nicht thematisieren. Mich haben bestimmte Situationen wahnsinnig umgetrieben. Ich habe die Nächte mitgenommen. Ich war schlaflos über viele Nächte. Und erst sehr viel später, als ich mal auch mit einem Coach gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass das Scham ist, was mich umtreibt. Ich habe mich geschämt. Scham kann heute fast gar niemand benennen. Das ist uns aberzogen. Wenn man Führungskräfte heute fragt, welche Gefühle sie kennen bei der Arbeit, dann sagen die uns, was sagen die uns? Was glaubt ihr? Wut. Hallo. Männliche Führungskräfte sind sehr häufig wütend. Wut ist ein starkes Gefühl. Wut lasst uns stark fühlen. Wut ist nur leider sehr häufig ein sogenanntes Sekundärgefühl, weil da irgendwas anderes drunter liegt, was ganz schmerzvoll ist. Und ich war auch eine von der Sorte. Ich habe mich, wenn ich mich geschämt habe, wahnsinnig aufgeregt über alles und jeden, weil die Wut hat sich für mich viel besser angefühlt wie die Scham. Und so ist es bei uns allen. Wir haben alle Gefühle. Und vielleicht an der Stelle noch, weiß jemand den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Also wenn ihr was ganz toll findet, dann habt ihr ein Gefühl. Das ist was, was spontan ausgelöst wird über den Reiz, den ihr bekommt. Also wenn ihr heute hier nach Hause geht und ihr fühlt euch ganz toll, das ist ein Gefühl, das entstanden ist über die Veranstaltung. Das verpufft aber wieder relativ schnell. Gefühle haben nicht eine lange Halbwertszeit. Gefühle gehen irgendwann wieder weg. Wenn ihr jetzt ein Problem habt bei der Arbeit, das euch nachts beschäftigt, das euch über Tage beschäftigt, dann ist das kein Gefühl. Dann ist das eine Emotion. Und Emotionen sagen wahnsinnig viel über uns aus, weil die tief verankerte Antworten sind auf Verhaltensmuster, Glaubenssätze, die irgendwann in der Vergangenheit in uns entstanden sind. Wenn wir also diese schmerzvollen Emotionen nicht haben wollen, dann müssen wir uns mit den Ursachen auseinandersetzen. Das heißt, wir müssen sowas machen wie Persönlichkeitsentwicklung, wo wir uns selber ganz intensiv anschauen und drüber nachdenken, ah, interessant, jetzt reagiere ich in der Situation so und so, warum ist das denn so? Sich selber besser kennenlernen ist der beste Weg zur Resilienz. Ich war letzte Woche auch bei einem Podcast und habe da gesprochen und ich wurde gefragt, wie viel ich mich denn mit anderen verglichen habe und ob es nicht sehr gut war, sich immer mit anderen zu vergleichen. Und ich habe dann gesagt, nee, es ist überhaupt nicht gut, sich mit anderen zu vergleichen. Ich habe in der Karriere mich eigentlich überwiegend mit mir selber beschäftigt. Und das hat einen totalen Lacher ausgelöst. Und das sollte aber keinen Lacher auslösen, sondern wir sollten uns alle sehr, sehr intensiv mit uns selber beschäftigen. Und vor allem, wenn wir andere Menschen führen wollen, umso mehr sollten wir uns mit uns selber beschäftigen, uns viel mehr selber kennenlernen, lernen, unsere Gefühle zu regulieren, unsere Gefühle erstmal überhaupt zu verstehen. Weil wenn wir unsere eigenen nicht regulieren können, wie wollen wir dann in Konflikten, die mannigfaltig auftreten in der Arbeitswelt, wie wollen wir dann um Himmels Willen Gefühle und Konflikte, die in größeren Gruppen sind, wie wollen wir die denn als Führungskraft handeln können? Und jetzt reden wir hier auf der Messe ja alle ein für Chancengerechtigkeit, für Vielfalt, für Gender Equality. Ja, wir können als Frauen nur alle mit am Tisch setzen, wenn wir lernen, unser Harmoniebedürfnis hinten anzustellen und uns kennenzulernen und in den Konflikten immer besser zu werden. Und das geht nur, wenn wir nicht zu Kursen gehen, zu Sachthemen. Meistens sind wir eh schon besser qualifiziert wie die Männer, die dann befördert werden. Sondern wir sollten uns in unserer eigenen Entwicklung nicht so sehr mit den harten Themen auseinandersetzen, sondern viel, viel mehr mit den soften. Mit mir als Persönlichkeit. Was macht mich aus? Was brauche ich? Warum reagiere ich in manchen Situationen so? Selbst auf der Vorstandsebene, ich habe 2 Kunden, die kamen ins Coaching, weil sie einen neuen Kollegen hatten, der hervorragend auf ihre Klaviatur gespielt hat. Die wussten ganz genau, welchen Knopf sie drücken müssen bei demjenigen, um den ins Off zu schießen. Das ist für einen Vorstand sehr, sehr schlecht, weil der macht seinen Punkt ja nicht mehr. Der kann auch seinen Beitrag gar nicht mehr leisten. Wenn der andere hervorragend einfach nur immer auf den roten Knopf drückt bei demjenigen und dann macht's puff und dann denken wir nicht mehr vernünftig, dann sind wir auch nicht mehr souverän. Das heißt, mich treibt nicht mein erster Impuls. Ja, jetzt sagt irgendwas jemand zu mir und mein erster Impuls ist der und mit dem platze ich sofort raus. Sondern souverän heißt, ich kann mal kurz mich zurücklegen und drüber nachdenken. Interessant, ja, ich gehe nicht sofort in die Ich-Betroffenheitsperspektive, sondern überleg mal, was sagt denn eigentlich das, was er jetzt gerade gemacht hat, über ihn aus? Bevor ich in Reaktion gehe. Wir sind aber alle so trainiert drauf, dass wir sofort reagieren, dass es ein einziges Ping-Pong bei der Arbeit ist, die ganze Zeit, und wir müssen ja schnell reagieren. Nein, das müssen wir nicht. Wir müssen besonnen reagieren und wir müssen souverän reagieren. Und das bedeutet manchmal, dass wir vielleicht erst einen Trick anwenden. Ja, es gibt so ein paar Tricks, um uns aus der ersten Impulsschlaufe rauszuholen. Und das ist zum Beispiel in meinem Fall, ich bin Brillenträgerin, auf die Nähe bin ich blind wie ein Maulwurf. Und wenn ich in Meetings saß und jemand was gemacht hat, wo ich schon gemerkt habe, dass es ganz gewaltig hier ins Brodeln kommt und meine Kollegen haben das durchaus auch verstanden bei mir, dann habe ich meine Brille rausgeholt und habe erstmal in epischer Ruhe meine Brille geputzt. Und das hat mir die Zeit zu geben, mal durchzuschnaufen und mal zu überlegen, Moment Heidi, nee. Wir bleiben nicht bei dir, wir gehen erstmal zum anderen. Weil was jemand tut und was jemand sagt zu dir, sagt über uns nichts aus. Das sagt nur über denjenigen etwas aus, wer spricht. Wie wir dann reagieren, das sagt über uns was aus. Ja, und wir können üben daran. Wir können in jedem Meeting, wenn ihr in ein Meeting geht, beim nächsten Mal mit jemandem, der euch wahnsinnig auf den Keks geht, der euch in den Wahnsinn treibt und wo ihr an die Tischkante beißen wollt, weil ihr mit dem zu tun habt, könnt ihr das im Vorfeld in der Haltung gehen und sagen, Das ist ein Entwicklungsgeschenk. Der Kerl ist heute mein Entwicklungsgeschenk oder die Frau ist heute mein Entwicklungsgeschenk und nicht, oh Gott, der Vollidiot, jetzt muss ich schon wieder da rein. Weil wenn wir in der Haltung reingehen, oh mein Gott, dieser Schwachmat, ja, dann wird's furchtbar. Wenn wir da reingehen und denken, interessant, ja, jetzt beobachte ich mich mal selbst und ich gehe da rein und denke, ja, der triggert mich immer so, jetzt übe ich heute mal, ja, den nicht so blöd zu finden, sondern irgendwo kann er ja was, weil sonst wäre er nicht da. Jetzt versuche ich heute mal, da reinzugehen und viel cooler zu sein und im Zweifel fünfmal meine Brille zu putzen oder wie ein anderer Kollege von mir gemacht hat, der ist bei jedem Wetter aufgestanden und hat immer das Fenster geöffnet, egal ob es draußen geschneit, gehagelt, geregnet hat. Das war sein Mechanismus, sich selber aus seiner Reaktionsschleife rauszuholen. Und geht in das nächste Thema mit den Schwachmaten, mit denen, die euch auf den Keks gehen, ja, die euch in den Wahnsinn treiben mit einer anderen Haltung. Und überlegt mal, was erzählt der zu Hause eigentlich seiner Frau oder was erzählt der eigentlich über mich? Und dann stellt ihr sehr schnell fest, dass er wahrscheinlich einfach nur seine Jobinteressen, die ihm auch als Rolle mitgegeben sind, vertritt. Und dass er vielleicht andere Triggerpunkte hat, auf die ihr drückt. Und wenn wir das können, wenn wir sehr viel in unser Gegenüber reinlesen können, werden wir nicht nur viel mächtiger, weil wir dann sehr viele Konflikte erst gar nicht austragen können, weil wir sie im Vorfeld schon vermeiden können, sondern wir führen uns auch zu weit weniger Aufgeriebenheit. Und das ist das Ziel. Das Ziel ist es, souveräner zu werden, mit weit weniger grauen Haaren und sonstigen Körperreaktionen. Ihr könnt euch mal beobachten, Reizreaktionsschlaufen, wie die bei euch ablaufen. Also ich und mein Mann, wir sind 35 Jahre zusammen. Bei uns laufen seit 35 Jahren ziemliche Schlüsselthemen ab. Die haben wir ja nicht nur in unserer privaten Beziehung, sondern die haben wir auch bei der Arbeit. Da drückt jemand einen Knopf bei uns, das ist ein Reiz, der reinkommt. Dann habe ich eine Interpretation und diese Interpretation löst bei mir Gefühle aus, Gedanken und sogar Körperreaktionen. Diese Körperreaktionen kennt ihr auch. Was sind Körperreaktionen, wenn wir gestresst sind? Wir schwitzen. Genau, was noch? Was können wir bei anderen beobachten? Wir können das alles sehen. Hektische Flecken. Wir können ganz viele Körperreaktionen sehen, die nicht andere machen, wenn wir machen unsere Gefühle selbst. Die anderen machen nicht unsere Gefühle, sondern die Interpretation dessen macht unser Gefühl. Und wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, erstmal in das Gegenüber reinzugehen, schaffen wir es, eine andere Interpretation zu generieren. Das macht uns andere Gefühle und das macht uns die ganzen schlimmen Körperreaktionen wie Schlaflosigkeit, Wut, hektische Flecken. Dann können wir drauf verzichten und es stellt sich gar nicht mehr ein. Das heißt, übt. Raus mit euch, stürzt euch in die Konflikte. Stürzt euch auf die Leute, die ihr nicht leiden könnt. Stürzt euch auf die Leute, die euch triggern. Und nehmt's als Geschenk. Wenn man mit so einer Haltung hingeht, erträgt's man von vornherein viel, viel lässiger. Und man bleibt souveräner. Und genau das ist das, was ich euch wünsche. Wenig Aufgeriebenheit und ganz, ganz viel Souveränität, um die Jungs ganz gewaltig aufzumischen.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuche uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unseres Netzwerks wirst.